So, heute mal aus den Tiefen des
Wir senden heute aus der Metaebene.
Aus der Metaebene. Hallo, Name vergessen. Siehst du, so schnell habe ich mich vorbereitet.
Hallo Björn. Liebe Kinder, hier ist die 7. Märchenstunde mit Max Winde.
Und Björn Grau.
Und wir haben heute einen Gast, was uns sehr freut. Hallo Don Diamond.
Hallo, guten Abend.
Don Diamond hat eine Bassstimme mitgebracht. Das wird die Bässe am iPhone ein bisschen runterdrehen, weil ansonsten platzen euch die Ohren.
Aber vielleicht will die Bassstimme ja auch gar nichts sagen und er spricht heute in Alt.
Ich brumme einfach.
Okay, was machen wir heute? Märchenstunde? Welches Märchen lesen wir, Max?
Ja, es liegt eigentlich auf der Hand bei der 7. Märchenstunde. Da kann ja nicht so viel in Frage kommen, oder?
Was gibt, wieso? James Bond ist kein Märchen.
Ich dachte jetzt so 7 Geißlein.
Achso, die 7 Geißlein. Der Wolf und die 7 Geißlein.
Ja. Eigentlich soll die 7 total die märchenmythische Zahl, oder?
Das ja, stimmt. Die 7 Zwerge. Ja. Und dann gab es doch noch
7 Meilenstiefel.
7 Meilenstiefel und dann dieser Schneider mit den 7 auf einen Streich Nummern.
Exakt. Und darum lesen wir?
Natürlich nichts mit der 7, sondern wir lesen heute Hänsel und Gretel und unser Gast Don Dahlmann liest uns das Märchen vor.
Ich soll jetzt einfach anfangen zu lesen.
Ja, bitte.
Okay, das ist so Sinn der Sache bei diesem Podcast, dass man einfach das Märchen vorliest und ihr grätscht dann rein.
Das ist so, das war ursprünglich mal der Gedanke, dass wir das Märchen eigentlich nie zu Ende lesen, aber da haben sich auch viele Leute darüber beschwert, dass wir das nie tun.
Okay. Aber wir schaffen es,
irgendwann kommen wir zum Ende.
Okay, ich lese also jetzt Hänsel und Gretel in der ersten Auflage, für Erscheinungsdatum 1812 in einem Realschulbuchhandlung in Berlin. Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das täglich Brot für seine Frau und seine zwei Kinder Hänsel und Gretel. Einmal konnte er auch nicht mehr schaffen und wusste nicht, sich zu helfen in seiner Not. Wie er abends vor Sorge im Bett hin und her wälzte, da sagte seine Frau zu ihm, »Höre, Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ sie hinaus in den Wald, mitten inne, wo er am dicksten ist, dann mach ihnen ein Feuer an und dann geh weg und lass sie dort, wir können sie nicht länger ernähren.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu wilden Tieren zu führen, dass sie bald in dem Wald zerreißen würden.« »Wenn du das nicht tust«, sprach die Frau, »so müssen wir alle miteinander Hungers sterben.« Da ließ sie ihm keine Ruhe, bis er Ja sagte.
Krass, oder?
Ja.
Ja.
Also am krassesten finde ich ja bisher, dass du es schaffst, so vorzulesen, dass man überhaupt keine Chance hat, reinzugreifen.
Kann ich langsamer lesen.
Nee, aber bleiben wir mal direkt beim Märchen.
Ich mein,
Hunger, oder? Also Not, wie wir sie gar nicht mehr kennen.
Nee, Holzhacker.
Wie Holzhacker?
Ja, da fragt man sich aber, das habe ich mich aber schon so im Ansatz gefragt, irgendwie so Holzhacker in 1812, als man auch nicht so mit anderen Sachen geheizt hat, als mit Holz.
Gehackt hat.
Wie kann man denn da in eine Wirtschaftskrise kommen?
Ja.
Mir fällt gerade ein furchtbar schlechter, also ein halber Wortwitz ein. Also eigentlich müsste man noch einen Wortwitz draus machen. Die Hacker heutzutage verdienen ja auch nicht allzu viel.
Ja. Aber daran liegt es ja nicht. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass das einer der schlecht bezahltesten Berufe seiner Zeit war. Aber du hast recht, das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Aber ich finde das...
Naja, aber wobei doch, das Ding ist, dass die meisten Wälder Privatwälder waren. Und der hat das ja nicht nach eigenem Gusto verkaufen können.
Stimmt natürlich, ja.
Ist das vielleicht so eine leichte Kritik an England mit dem Kohlebergbau und so?
Nee, das ist eher so das Robin Hood-Motiv eher.
Ja. Aber Robin Hood hat auch seine Kinder nicht irgendwie zum Sterben im Wald geführt.
Nee, der hatte keine.
Ja.
Warum wohl nicht?
Vorher schon.
Aber okay. Das ist das erste Mal, dass wir so ein Märchen mit so einem klaren Motiv haben, oder? Wo mal irgendjemand nicht reagiert, weil er böse ist, sondern weil, ey.
Na, Moment, das würde ich ja noch ein bisschen anders sehen. Ich meine, da nimmt die Mutter ja eine ganz andere Rolle noch ein. Also, die dann nachts ihrem Mann einflüstert und du musst die Kinder umbringen und oder in den Wald führen und du musst die Kinder umbringen. Das ist ja schon eine ganz schön böse Figur.
Ja, aber sie hat einen Grund, sie hat ein Motiv.
Hunger.
Naja, wenn. Ja, aber es ist halt die pure Not. Also ich meine, gar nichts tun und alle verhungern, ist ja auch ein bisschen heavy, ne?
Ja, das ist mal das erste Mal, dass man so sagt. Also normalerweise sind so Märchen so, dass da kommt einer und macht alle platt und dann war's das.
Also du denkst jetzt irgendwie, man könnte Verständnis dafür haben.
Ja, das ist schon so. Ah, jetzt, das
war. Du hast gesagt, die Handys
aus. Jetzt war prompt ich der wahrscheinlich der.
Nee,
ich habe einen Flugmodus.
Ja, egal. Ich weiß nicht auch, ob wir ob wir da Verständnis haben müssen im Sinne von, klar würde ich es auch so machen, aber es ist wirklich sowas, eine höhere Macht, die dir irgendwie eine existenzielle Not treibt und nicht irgendwie die pure Bösartigkeit.
Ja, aber doch, die Bösartigkeit liegt ja darin, dass man beide Kinder sofort irgendwie, also jetzt nicht
einfach meinst,
eins nimmt, sondern dass man direkt beide Kinder in den Wald führen will, damit sie von wilden Tieren zerrissen
werden. Damit wenigstens nur eins verhungert.
Ja, und außerdem finde ich auch dieses Motiv irgendwie dann wieder sehr, sehr schrecklich zu sagen, irgendwie, bringen sie halt in den Wald, da kommen schon irgendwelche Tiere und reißen sie dann, und so. Das finde ich schon, wenn sie jetzt gesagt hat, ersäuf sie halt irgendwie oder mach irgendwas anderes, bring sie halt um, damit sie halt tot sind und nicht noch im Wald rumdarben, ihre Eltern suchen und wie wir dann später ja noch wahrscheinlich erfahren werden, ängstlich durch den dunklen Wald irren und auf merkwürdige Gestalten treffen.
Meinst du, sie hätten so richtig so Headshot?
Ja, zack. Ich meine, wäre doch eher konsequent.
Also das wäre schon, also ja, humaner wäre es.
Ja, nee, tut mir leid, Jungs. Also die Chance, dass die irgendwie im Wald sich überleben können, ist halt ein bisschen so ein, wir überlassen sie dem Schicksal, während Headshot ist halt irgendwie total eklig. Das ist so die Magda Goebbels-Nummer, also tut mir leid.
Okay.
Ja, ist so. Ist das erstmal ein Hitler-Vergleich drin?
Ich wollte gerade sagen, habt ihr eigentlich, das ist ja relativ, in 5 Minuten und schon der erste Hitler-Vergleich. Das ist nicht schlecht. Okay. Nee, aber wenn man halt so die anderen Märchen von Grimms nimmt, dann sind das ja immer relativ klare Entscheidungen, sehr häufig, die dann getroffen werden. Ne? Also bei Schneewittchen irgendwie die Stiefmutter, die ihre Tochter, die Stieftochter verbannt und so weiter und so weiter. Das sind ja schon irgendwie andere Motive. Und hier wird ja dann irgendwie so, ja, bringen Sie mal in den Wald und vielleicht werden Sie verhungern oder von Tieren gefressen.
Ja, aber das finde ich genau.
Vielleicht finden Sie auch wieder zurück.
Eben, und das ist der Punkt, wo ich sage, so ganz böse ist die Mutter doch gar nicht. Wobei sie natürlich böse genug ist, als dass sie dann in späteren Ausgaben des Märchens von den Grimms wieder sofort zur Stiefmutter gemacht wurde.
Ah, okay. Ah, just to be safe.
Genau, also dann hat man die dauernd böse Figur der Stiefmutter und kann dann die für die bürgerliche Gesellschaft wichtige Mutter irgendwie aus der Kritik nehmen.
Ja, aber am Anfang war es halt die Mutter. Wollen wir weitermachen, ein bisschen?
Ich kann es versuchen. Ach nee, da waren wir schon. Jetzt steht hier Antivir Personal Free, hat festgestellt, ihre letzte Aktualisierung.
Ja, das ist auch so ein Märchen.
Viren gibt's gar nicht. Schnief. Okay. Also jetzt haben sie eben, er hat gerade Ja gesagt, ne? Ich setz nochmal an. Und jetzt so. Die zwei Kinder waren auch noch wach von Hunger und hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, sei still, Gretel, und gräm dich nicht, ich will uns helfen. Dann stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Rieselsteine glänzten vor lauter Batzen. Hänsel bückte sich und machte sein ganzes Rocktäschlein voll davon, so viel nur hinein wollte. Dann ging er zurück ins Haus. Tröste dich, Gretel, schlaf nur ruhig, und legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, jetzt will da hinten jemand was
ein. Naja, nee, ganz. Batzen, das ist so, ich glaube, die meinen damit so Steinchen, oder?
Ja, der holt sich kleine Kieselsteine.
Weil ich kannte das Wort Batzen nur aus der...
Ich dachte, du bleibst beim Wort Untertüre hängen, aber das scheint dich...
Untertür ist auch ein spannendes Wort, ja. Aber ich komme ja gar nicht mehr dazu, mich... Rocktischlein. Untertüre ist wahrscheinlich die untere Hälfte von der Tür, oder?
Genau,
ja. So, wenn man so zwei Hälften machen kann. Wofür auch immer man das brauchte.
Pferde? Damit sie oben über die Tür gucken können.
Zum Füttern. Ja, also keine Ahnung, wovon die brauchen, aber die waren üblich. In alten Häusern hast du das ganz oft, ja.
Vielleicht hatten die noch keine großen Türen.
Doch, es waren ja 2 Türen. Also du konntest unten eine aufmachen und oben eine aufmachen.
Ja.
Also wie eine Katzentür unten oder so.
Vielleicht für die Tiere. Vielleicht, damit die Tiere nicht raus können. Vielleicht. Stimmt, die haben ja dann damals noch mit ihren Viechern zusammen gelohnt, damit die Ziege nicht so raus konnte und man trotzdem den elenden Stand rauslassen konnte.
Fenster hattest du auch nicht, da musst du einfach Licht rein.
Ja, aber dann machst du ja die oberen.
Ja, logisch, aber dann bleibt die untere zu und die Viecher und so, die Kinder bleiben klar, im Haus.
Kannst lüften auch und so.
Ja, den Gestank rauslassen.
Das ist ja, das hat mal irgendwie ein Professor zu mir gesagt, ich habe ja Geschichte studiert und wir hatten mal im Land, also ich habe landeskundliche Geschichte studiert im Rheinland und da ging es eben auch darum, wie die früher auf dem Dorf gelebt haben eben, also welchen ärmlichen Verhältnissen und gerade jetzt auch im Winter zum Beispiel, wenn es so kalt war, da war dann häufig eben der Ort, wo man sich treffen konnte, wenn man jetzt nicht verheiratet war, aber kopulieren wollte, war tatsächlich der Misthaufen. Ja, klar. Weil der Misthaufen halt der wärmste Ort war, auf dem man sich, solange kein Schnee drauf lag und so, auf dem man sich legen konnte. Und sein Satz war immer, den hat er mindestens einmal im Semester gebracht und man wusste aber nie, was mehr gestunken hat. Die Leute, die drauf lagen oder der Misthaufen. Fällt mir gerade so ein.
Brüller. Was ich viel,
ist nicht schlecht.
Also wenn wir schon beim Abschweifen sind, was ich viel lustiger finde, ist, dass es Wissenschaftler gibt, die ernsthaft sagen, dass die Idee von Privatsphäre erst entstehen konnte in Mitteleuropa durch die Erfindung des Kamins und damit von Heizsystemen, weil ohne Kamin hast du nicht die Möglichkeit, verschiedene Zimmer zu heizen und hast meistens immer nur einen beheizten Raum, in dem dann alle pennen.
Ja,
und
die Küche.
Und auf den ärmlichen Häusern hast du sowieso nur einen Raum und da ist das Feuer dann unter einer kleinen Dachluke.
Nee, das gab ja in den alten Bauernhäusern, kann man das ja teilweise heute noch sehen. Da ist halt, die Küche war halt der Raum, der im Winter am wärmsten war. Einfach weil der Ofen, also das Feuer im Ofen halt nie ausging. Beziehungsweise man dann darauf geachtet hat, dass es auch nie ausging. Und tatsächlich haben alle in diesem Raum geschlafen im Winter.
Genau,
wenn es so kalt war wie jetzt, so minus 10 Grad, dann haben die tatsächlich alle in einem Raum gepennt und im Sommer hat man halt überall oder wo auch immer.
Also, ja, aber im Mittelalter hattest du halt noch nicht mal Öfen, sondern hattest du wirklich nur die offene Feuerstelle inmitten des Einraumhauses und da kann man keine Privatsphäre haben. Nee. Insofern ist hieran bewiesen, Privatsphäre gibt es nur durch technischen Fortschritt.
Ja, und sie wird auch durch den technischen Fortschritt wieder abgeschafft. Facebook sei Dank.
Naja, was hätten die Kinder gemacht, wenn sie Facebook gehabt hätten?
Eine Gruppe aufgemacht? Ich weiß es nicht. Haben Hunger oder so? Nee, keine Ahnung. Ich lese mal weiter sonst.
Ja.
Wolltest du noch was sagen?
Nein. Ich überlege noch, ob ich mal das Facebook-Bild noch ein bisschen austreten kann.
Denk nach, gut, wir hören dann heute nichts mehr von ihm. Also er ist jetzt wieder eingeschlafen. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. Steht auf, ihr Kinder, wir wollen in den Wald gehen. Da habt ihr jedes ein Stücklein Brot, aber haltet zu Rate und hebt's euch für Mittag auf. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf dem Weg in den Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück, bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und marschier zu.« »Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt da oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.«
Ich glaube, dass das ein Überlieferungsfehler ist.
Mit dem Kätzchen?
Ich glaube, es ist ein Hase.
Was? Den verstehe ich.
White Rabbits? Oh. Wir haben, also ich zumindest bin hingekommen drogenfrei.
Also, was soll das denn hier heißen? Warte mal, guck mal. Ich glaube, hier darf man nicht rauchen.
Nein.
In der Metaebene.
Also da war das Kätzchen und so weiter. Die Mutter sprach: Einer, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf dem Schornstein scheint.
Siehst du? Halluzination, White Rabbit.
Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer eine von den beiden, von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf dem Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach Vater: Nun sammelt Holz, Kinder, ich will ein Feuer machen, damit wir nicht frieren. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen einen Berg hoch. Da steckten sie es an und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter: Nun legt euch ans Feuer und schlaft, wir wollen in den Wald das Holz fällen, wartet, bis wir wiederkommen und euch abzuholen.
So bisher?
Urlüge.
Eigentlich ganz gut ausgearbeitet, der Plan, oder? Von allen Seiten. So noch die Eltern ablenken: Ah, ich guck mal nach meiner Katze und dann heimlich dabei Steine schmeißen.
Ja,
schon,
das clevere ist, Kerl. Ja.
Das ist so ein bisschen,
wenn der mal seine Kinder in den Wald setzt, dann stellt er sich cleverer an.
Ja.
Was ist das so ein bisschen?
Hab ich vergessen.
Okay.
Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag, da aß jedes ein Stücklein Brot. Dann wieder bis an den Abend, aber Vater und Mutter blieben aus und niemand wollte kommen, um sie abzuholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen, aber Hänsel sprach:
Ich möchte kurz unterbrechen. In der Ausgabe letzter Hand haben sie das so krass auserzählt, da wird der Vater dann auch noch ein bisschen böser als vorhin.
Okay.
Der bindet nämlich irgendwie einen Ast so an einen Strick, dass der Wind den immer gegen die Bäume schlägt und die Kinder das Gefühl haben, er fällt Holz und kommt gleich wieder. Und dann suchen sie ihn und finden ihn nicht.
Oh.
Das ist noch viel fieser.
Ja. Das ist ja echt fies.
Ja.
Da hat ein Sadist noch dran gearbeitet. Na, warte mal. Also, Gretel fing an zu heulen, weinen.
Und wie haben die das eigentlich damals, ganz kurz, wenn die ihre Märchen verbessert haben, haben die dann User-Feedback einbezogen? Also haben die dann Leserbriefe ausgewertet, so, hey, wie konnte das passieren, dass die immer noch dachten, die wären im Wald? Und dann haben sie sich gedacht, naja, jetzt denken wir uns was aus
dafür. Marfo vielleicht. Marktforschung?
Nein, also ich denke...
Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine, vielleicht gab es ja irgendeine Form von Rückläufern.
Das eine ist, dass sozusagen ja die Urformen immer die waren, die so im Volk erzählt wurden, weil man zu der Zeit ja irgendwie mit Geniekult und so weiter, Volksliedersammlung irgendwie meinte, die große Kunst kommt ohne große Schulbildung und Blödsinn einfach aus dem Volk heraus, Genialität und so.
Ach, ich dachte, ich
dann, ja, dann haben sie aber irgendwie festgestellt, dass die Geschichten eben teilweise, das haben wir auch schon ein paar Mal gemerkt, zu krasse logische Brüche haben, dass die zu brutal sind, dass die moralisch verwerflich sind, auch für die Zensoren zum Beispiel. Und dann haben sie die eben Stück für Stück angepasst und als Germanistikprofessoren wussten sie schon auch, wie man da ein bisschen gefälliger schreiben kann.
Nee, aber ich meine dann auch so in der dritten Ausgabe dann irgendwann reinzuschreiben, ja, und dann ist noch das und das passiert, was ja, also, irgendwie so einen logischen...
Also zum einen eben, wie gesagt, selber aufgefüllt, da wo es ihnen zu holprig war, zum anderen da geglättet, wo es ihnen politisch zu heikel war. Und dann haben die aber schon wirklich so im wissenschaftlichen Sinne versucht, verschiedene Versionen zu vergleichen, auch aus anderen Sprachen, so französische Märchen und so weiter, und haben dann oft daraus wieder Motive genommen und eingebaut. Was ich hier viel lustiger finde, ist, dass die dieses Märchen von einer Märchenerzählerin erzählt bekommen haben, die dann später die Frau von einem der beiden Grimms wurde.
Ach.
Also dieses Märchen scheint so im privaten Verhältnis ganz schön für Furore gesorgt zu haben.
Ja, dann kommen ja auch nochmal so ein paar, oder hallo. Aber wohl hier ja nicht so schlimm wie in anderen Märchen.
Zum Beispiel?
Naja, also ich meine, so Froschkönig und so weiter sind ja schon, also ich meine, die ganzen Grimms Märchen strotzen ja teilweise vor sexuellen Motiven, Rumpelstilzchen und so weiter. Da gibt es ja einige. Das ist ja hier bei so Gretels fallen die ja fast komplett weg.
Das stimmt. Den Froschkönig hatten wir schon mal, falls jemand in der Reihe der Märchenstunden zurückhüpfen will.
Ja. Hatten wir aber, ja stimmt, aber ja.
Warst du betrunken oder kannst du nicht mehr?
Nee, da war die Märchenerzählerin offensichtlich betrunken. Das war. Das
stimmt. Das war okay.
Da ist das hier stringent gegen. Also ist ja bisher auch.
Also okay, Gretel heult immer noch. Und Hänsel sprach: Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand. Da lagen die Kieselsteine wie neu geschlagene Batzen und schimmerten und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie durch die ganze Nacht durch und wie es morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wieder sah, denn er hatte sie ungern allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute, aber heimlich war sie bös.
Ah.
Siehste? Nicht lange.
Du hast ja mich schon vorgelesen, darum musstest du mir das.
Ich hab in der Vorbereitung auf diese Einladung den Text einmal gelesen. Ah.
Unprofessionell.
Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Mutter zum Vater sagte: Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, da hab ich's gut sein lassen, aber jetzt ist wieder nichts als nur noch ein halber Laib Brot im Haus. Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie nicht wieder heimkommen können, als sonst es ist sonst keine Hilfe mehr für uns. Entschuldigung.
Dem Mann fiel's, ich muss jetzt nochmal kurz eingreifen. Nochmal zurück an die Anfangsdiskussion, wie brutal und grausam das ist. Mhm. Also wenn wir das mal symbolisch nehmen, nicht so total realistisch mit dem Wald, entspricht es ja der Taktik auch im 19. Jahrhundert vieler armer Familien, zum Beispiel in Schwaben, die Kinder einfach loszuschicken, dass die irgendwie in der Schweiz oder Italien, da wo es Geld gab, arbeiten gehen.
Ja, das ist ja was anderes, als in den Wald schicken.
Naja, aber das Prinzip ist ja so das Gleiche. Man schickt die Kinder weg, weil man nichts Prinzip mehr zu essen
ist,
hat.
Das Prinzip ist, beim einen, die sollen arbeiten, um Geld zu verdienen, um was zu essen zu haben. Das andere Prinzip ist, ich schicke sie in den Wald und bringe sie um.
Und guck, ob sie es nicht überleben. Hm. Echt? Also meinst du nicht, dass das so ein bisschen vielleicht auf der symbolischen Ebene in diese Richtung geht, dass man bei Armut ganz schnell seine Kinder wegschickt?
Ich verstehe es. Ich finde es auch ein bisschen, dass dieses so also beim ersten Mal hat es ja auch geklappt. Also offensichtlich, ich fand es ja bisher gerade noch relativ okay, die Mutter auf so eine Art, aber jetzt muss ich mal sagen, hier so, ging doch schon mal gut. Wieso jetzt wieder die Kinder wegschieben, bloß weil gerade nichts zu essen da ist? Ich meine, beim ersten Mal sind sie wieder am nächsten Tag wiedergekommen und offensichtlich war ja genug zu essen da.
Stimmt, alle überlebt haben. An dem Punkt habe ich noch gar nicht gedacht, ja klar.
Ja.
Da scheint irgendwie kein Endeffekt dazu zu sein.
Du meinst, sie ist frühzeitig dabei, die Kinder wegzuschicken?
Naja, ich glaube, in der letzten Variante, die ich jetzt noch so dunkel im Kopf habe, ist es ja auch, weil eben, da macht es ja auch mehr Sinn, weil sie halt die Stiefmutter ist und eigene Kinder mit ihm haben will, glaube ich, oder irgendwie
so. Das weiß nicht, ob das so auserzählt wird, aber
nicht, auf jeden nicht Fall. Nicht auserzählt, auch dieses Motiv steckt da, glaube ich,
ist halt drin. Das ist Eifersuchtsmotiv gegen die fremden Kinder immer mit drin.
Das ist ja sowieso. Wie war das, die, wenn die, das ein Kind hat bis heute die geringsten Überlebenschancen, wenn die Mutter des Mannes, also des Kindsvaters, mit unter einem Dach lebt.
Das ist, also die Oma.
Ja, aber also wenn es die Mutter der Frau ist, ist alles super, dann geht es dem Kind besser denn je. Also dann kümmert sie sich richtig um das Kind, und wenn es die Mutter des Vaters ist, die nie hundertprozentig wissen kann, ob es wirklich ihr Gen gut ist, was weiter verteilt wird, tendiert das wohl dazu, dass sie erstens die Frau zu sehr belastet und zweitens das Kind dann eine etwas höhere Sterberate hat.
Okay, und welche biologistischen Studien liest du so in deiner Freizeit?
Also ich kenne das nur von meinen Nächten mit dem National Geographic-Kanal. Wie ich neulich wieder gesehen habe, ist es auch bei Hauskatzen, also wildlebenden Hauskatzen, tatsächlich verbreitet ist, dass aber das ist halt ein klassisches genetisches Prinzip, dass die Kater, die nicht zum Zuge gekommen sind, mehr oder weniger, bei der Kindszeugung, heimlich tatsächlich in die Nester gehen können, beziehungsweise Nester? Geburtsplatz, also da, wo die kleinen Katzen halt spielen, und die Katzenkinder umbringen.
Das ist generell relativ
üblich. Aber da sind es genetisch sozusagen die Männer, und du hast jetzt aber Menschen sind es genetisch die Omas, väterlicherseits.
Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das erklärbar ist, weil ganz so simpel ist es ja nun auch öfters mal nicht. Was hat jetzt eigentlich? Egal. Irgendein Gerät hat hier gerade gebrummt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau erklärbar war, weil keine Ahnung, es ist wohl so. Irgendwie gab es auch eine Erklärung dafür. Es ist ja auch so, dass warum ist es überhaupt für eine Arbeiterin-Biene genetisch sinnvoll, keine eigenen Kinder zu zeugen, sondern
okay, aber also ich meine, ich bin jetzt da vielleicht so ein bisschen sehr idealistisch, aber so der Unterschied zwischen total genetisch geprägt und überhaupt keinen freien Willen hin zu Menschen sind vielleicht nicht drauf wie Wildkatzen und Bienen.
Ja, da bist du ein bisschen sehr idealistisch drauf. Ja, das hast du schon richtig erkannt.
Letztendlich sind wir auch nur Tiere.
Aber bei uns sind es nicht, also bei den Menschen sind es nicht die Männchen, die so brutal sind, sondern da sind es
die
Mütter der Männchen.
Also die Männchen sind auch nochmal unglaublich gefährlich. Ich glaube, auch das statistisch gesehen gibt es für ein Kind keinen gefährlicheren Menschen auf der Welt als den eigenen Vater.
Also das heißt, am besten geht es einem Kind bei einer alleinerziehenden Mutter, oder wie?
Wo die Oma noch da ist.
Mütterlicherseits. Also im Matriarchat, da haben wir es. Am besten geht es den Kindern im Matriarchat.
Ich weiß nicht, also in unserer Gesellschaft wahrscheinlich eher nicht so, weil irgendjemand, weil muss ja auch noch das Geld dran schaffen und also beziehungsweise die Ernährungsgrundlage haben.
Du bist also für die Fortführung einer patriarchalen
Nein, bin ich nicht, aber es ist... Ja,
das könnte doch funktionieren,
wenn Matriarchat... Um noch weiter unbewiesene Statistiken zu zitieren, habe ich erst neulich gehört, dass der Hauptverarmungsgrund in Deutschland ist Scheidung.
Ja, das glaube ich sofort.
Also sozusagen, wenn eine Beziehung kaputt geht, insofern ist es dann doch wieder doof für die Kinder.
Ja, ist es.
Lieber vom Vater verprügelt werden, als kein Gameboy.
Liebe Kinder, der Max meint es nicht immer ganz so, wie er das sagt.
Beschwerden des Mogis-Verein bitte an.
Achso, ja, oh Gott, ja. Ja, nee, das also es war... Jetzt
kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ja.
Naja, einfach noch tiefer rein. Dann wollt ihr aber nicht. Ich ziehe euch einfach mit runter.
Super. Ich war beim. Es gab mal wieder kein Brot im Haus, okay?
Stimmt. Brot ist alle, bring die Kinder in den Wald.
Bring die Kinder in den Wald, genau.
Aber halt, stopp nochmal. Ich muss da nochmal rauf hier auf das Thema. Also, was ich ja so zum Thema, ne, die böse Mutter oder später dann die böse Stiefmutter, was ja schon auch irgendwie so ein krasses Bild ist, was der Vater so bei aller angeblichen Liebe für seine Kinder irgendwie keine Eier hat, sich für die Kinder einzusetzen.
Ja, das ist so.
Was ist denn
das
für ein Wald?
Also, oh, da seid ihr wieder, yay, yeah, ich habe euch heute Morgen noch in den Wald gebracht.
Ja, total irgendwie abhängig von der Meinung seiner Frau.
Ja.
Also ein sonderlich toller Papa ist das auch.
Nee, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Man fragt sich ein bisschen, warum die überhaupt wiederkommen, oder?
Mhm.
Ja, vor allen Dingen, weil sie auch von Anfang an wissen, worum es eigentlich geht. Also es ist ja nicht so, dass sie in den Wald geführt werden und dann zufälligerweise wieder nach Hause finden und denken, oh, die haben uns einfach aus Versehen vergessen, sondern er wird ja nachts wach und hört, was die Mutter sagt, beziehungsweise der Vater auch zustimmt. Und,
stimmt, für so ein schlaues Kind eigentlich, so ja. mit den Steinchen und sowas, und dann einfach so zu sagen, wir laufen den Tag über weg, dann finden sie uns nicht und abends kommen wir wieder.
Ja. Auch komisch. Hm. Naja, gut.
Ja.
Was war es? Ach ja, genau. Dem Mann fiel es schwer aufs Herz. Er gedachte, es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Weil er es aber einmal getan hatte, so durfte er nicht Nein sagen. Hänsel und Gretel hörten das Gespräch der Eltern. Hänsel stand auf, wollte wieder Kieselsteine auflesen. Aber wie er aber an der Türe kam, da hatte sie die Mutter zugeschlossen.
Dieses böse Weib.
Schon wieder die Mutter, ja.
Genau.
Doch tröstete er die Gretel
ja,
und sprach, schlaf nur, lieb Gretel, der liebe Gott wird uns schon helfen.
Ach.
So, jetzt kommt nämlich der Punkt. Jetzt
kommen wir, jetzt ist Absatz.
Nee, ich wollte, achso, du willst am Punkt nicht, und du willst nur am Punkt unterbrochen werden.
Nee, ich dachte nur, das ist noch wichtig, weil das hinten dran gehört.
Der ja, liebe Gott.
Ja. Aber was wollte ich jetzt? Kurz
habt ihr mich also was ich habe, die Argumentation des Vaters hier mit so von wegen, ja, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, den Wald auszusetzen, aber beim letzten Mal, ich habe einmal ist kein Mal.
Genau.
Auf einmal halt kann man nicht stehen.
Nee, ja, genau, aber da wollte ich drauf raus. In der Ausgabe Letzte Hand steht da ohne Witz im Text, wer A sagt, muss auch B sagen.
Echt? Ja. Oh Mann. Ja, aber das ist halt dann, klar, aber hier wieder, wie ich halt das im ganzen Märchen eben so finde, deswegen nachher, wenn wir jemals zu dem Schlusssatz kommen, deswegen finde ich den ja auch so wichtig an dem ganzen Märchen, es ist tatsächlich, dass das immer wieder die Mutter halt so die treibende Kraft ist und er halt so hinterher humpelt, so, ja, so, hallo, ja, okay, mach halt mit.
Ja, kein um jetzt den zweiten Hitler-Vergleich einzubinden, der klassische Mitläufer.
Ja, also der
im Nachhinein sagen kann, ich habe nichts gewusst.
Der quasi der Hess.
Ich habe ja nur Befehle ausgefüllt.
Genau. Der Rudolf Hess. So, hätten wir den auch untergebracht?
Nein. Also sie ist Magda Goebbels.
Sie ist Magda Goebbels. Wir haben
und die Rudolf Kinder Hess. Sind?
Leni Riefenstahl ja. und...
Nee, das ist unfair.
Och. Wie heißt die Volksfront? Kinderfront?
Von Judäa?
Ach nee, das war ein anderer Film.
Ja.
Okay, ich lese mal einfach weiter. Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege bröckelte es Hänsel in die Tasche, stand oft still, warf ein Bröcklein an die Erde. Was bleibst du immer stehen, Hänsel? Guckst dich um, sagt der Vater. Geh deiner Wege. Ach, ich sehe immer nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Du Narr, sagt die Mutter, das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf dem Schornstein scheint. Hänsel aber bröckelte all sein Brot und warf die Bröcklein auf dem Weg. Jetzt hätte ich aber, muss ich mal kurz anhaken, gibt es da irgendwie so ein mythologisches Dings mit Tauben?
Wieso?
Tauben auf dem Dach? Nee, die ist nicht. Weil einmal die Katze und jetzt irgendwie, er hätte jetzt auch wieder sagen können, ich sehe mein weißes Kätzchen auf dem.
Die haben immer nur so wiederkehrende Motive, glaube ich. Ich weiß nicht, warum. Also da.
Nee, das ist aber klar, wenn er jetzt nochmal sagt Kätzchen, da hat die Stiefmutter ja schon gesagt, das ist doch da gar nicht.
Okay.
Sagen wir mal so, er hatte relativ viele Haustiere.
Ganz offensichtlich. Und warum essen sie die Taube nicht? Egal. Hm. Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Da sollten sie wieder einschlafen und bei großem Feuer und abends wollten die Eltern kommen und sie abholen. Zu Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins all auf den Weg gestreut. Der Mittag verging und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete die Gretel und sagte, sag mal, wie blöd sind die eigentlich? Sie sitzen zweimal daneben, wie die Mutter sagt, irgendwie, ja, bringen sie in den Wald und dann hauen wir ab und kommen nicht mehr wieder und dann sitzen sie jetzt die ganze Zeit und warten darauf, dass die Eltern wiederkommen?
Nee, dass der Mund aufgeht.
Ja. Also im ersten Fall mussten sie warten, dass der Mond aufgeht, weil sich diese weißen Kiesel ja besonders beim Mondschein von den anderen Kieseln absetzen.
Aber wäre es im Hellen nicht besser gewesen, wo man die ganz...
Nee, da sieht man die Kiesel nicht so gut. Also bei den Brotkrumen magst du recht haben, aber ja. Im ersten Fall, das wird wirklich auch vorher ja erklärt, wie schön die im Mondschein leuchten. Da wird es schon irgendwie erklärt.
Aber jetzt lässt die Intelligenz des Jungen nochmal ordentlich nach, dass er glaubt, dass diese Brotkrumen tatsächlich am Abend noch da wären, oder?
Da hätte ich jetzt aber vielleicht auch gedacht.
Ernsthaft? So im Wald gibt's doch so...
nee, aber...
Ach so, ja, vom Wald, oder?
Liebe Kinder, die Märchenstunde heute zu Gast, Hans da.
Genau. nein, klar, deswegen sage ich ja, eigentlich sind die beiden ja irgendwie... voll bescheuert, weil man könnte ja, wie gesagt, einfach durch die im Hell gehen, hilft vielleicht auch den Weg leichter zu finden als im Dunkeln.
Ja, aber andererseits müssen sie sich auch sicher sein, dass die Alten nicht zurückkommen und sie nicht irgendwie an Baum binden oder so.
Ja, aber wenn sie einfach weggehen, wieder Richtung Heimat latschen, dann kommen die Alten zurück und sehen, dass die Kinder weg sind, denken, oh, die Kinder sind weg. Gut, dann treffen sie dann wieder zu
Auf
Hause
Heimweg,
wieder.
Genau,
aber
bisher sind sie ja immer wieder aufgetaucht.
Ja.
Hey, bin ich hier.
Okay. Ja, gut. Der, wo war ich hier? Der Anfang ging und niemand kam zu den Armen. Hänsel trötelte den.
Deshalb mussten die in der späteren Fassung die Nummer aufnehmen, dass der Papa das Holzhacken simuliert, indem er da Äste an Stricke bindet.
Ja, damit die, ja.
Weil denen selber damit aufgefallen
sie auch im Wald
ist.
Bleiben.
Genau.
Ah. Denn ist damals schon aufgefallen, dass sie dämlich sind, die Kinder.
Die haben dann so, die haben da so wie wir haben ein Märchen vorgelesen, dann saßen die Kinder in so einer Diskutiergruppe und haben so,
genau. Ja, nee, aber es gab ja auch damals schon Leserbriefe und so weiter. Und die haben
ja, genau, das hatte ich ja vorhin. Ja, genau.
Ja.
Wart, wenn der Mond aufgeht.
Genau, der Mond ging auf. Der Mond ging auf, aber wie Hänsel nach dem Bröcklein sah, da waren sie weg. Die vieltausend Vögel in dem Wald hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch, den Weg nach Haus zu finden und zog die Gretel mit sich, aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis und gingen in die Nacht und den ganzen Tag. Da schliefen sie vor Müdigkeit ein und gingen noch einen Tag, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Bärlein, die auf der Erde standen. Am dritten Tag gingen sie wieder bis zum Mittag. Da
habt ihr Into the Wild gesehen?
Nee. Der in Alaska, dieser Irre, der da nach Alaska und dann aufgefressen wurde. Oder
ja, nee, der ernährt sich ja auch von Bären und so Zeug, also von denen mit EE.
Von Gummibären?
Nee, richtigen Bären.
Und isst dann irgendwelches Zeug, weil er sich halt nicht so gut auskennt, was halt krass giftig ist und stirbt dann an einer quasi Blutvergiftung oder Lebensmittelvergiftung.
Ach so.
Ja. Und da sind wir froh, dass das den Kindern nicht passiert ist.
Nee, ja, aber die kannten sich damals wirklich ein bisschen aus. Also ich glaube, wenn man so als Holzfäller im Wald gearbeitet hat und relativ...
Hatte man Bärenkunde und Pilzkunde.
Und wenn man ein bisschen hungrig war, dann kannte man sich... Ich meine, die haben früher auch Pilze gesammelt.
Es wird ja auch nichts über die Jahreszeit gesagt, wann sie ausgesetzt werden.
Ja, aber es muss nicht Winter sein.
Es ist offensichtlich nicht Frühjahr und es ist offensichtlich nicht Winter. Also da Bären, was sind für Bären, Waldbären, brauchen ja ein bisschen länger aufgrund des weniger Lichteinfalls.
Ja, aber Erdbeeren zum Beispiel.
Ja gut, Erdbeeren, Walderdbeeren. Aber es ist auch spät. Also es müsste trotzdem sind das alles Sommersachen. Sommer, also du findest keine Brombeeren oder Johannisbeeren vor Juli.
Das stimmt. Aber das ist schon wieder so ein unlogisches Ding, weil
wo es am meisten zu essen gibt.
Ja, eben. Also normalerweise gehst du einfach in den Wald und pflückst alles ab. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass es halt dann in Richtung Herbst geht. Also wo halt die Beeren schon abgeerntet sind.
Pilze eigentlich?
Ja, aber Pilze sind jetzt nicht so nahrhaft.
Nee, aber immerhin ein bisschen was. Also.
Ja, stimmt. Ja, naja, deshalb überleben sie ja auch.
Ja. Wir hätten einfach mit den Brotkrümelchen die Vögel fangen sollen. Vogelfallen, hallo?
wenn sie schon irgendwie nach zweimal denen ihre Eltern gesagt haben, wir setzen dich im Wald aus und immer noch ihren Eltern glauben, naja gut.
Ja. Aber guck mal, Singvögel darf man nicht essen.
Ja, heute.
Wieso nicht?
Damals.
Nein, heutzutage ist das verboten.
Ach so, ja.
Aber damals nicht.
Das war es für dich, hatte so.
Ja. Am dritten Tag gingen sie wieder bis zum Mittag, da kamen sie an ein Häuslein. Das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt und die Fenster waren vom hellen Zucker. Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen, sagte Hänsel. Ich will vom Dach essen, isst du vom Fenster, Gretel. Das ist fein süß für dich. Wieso kriegt sie jetzt nur den Zucker und er den Kuchen?
Das ist so eine Geste.
Ach, ja, ein Kuchen muss ja nicht zwingend süß sein. Und sie kriegt extra dieses Zuckerzeug.
Weil das ja, okay, Zucker war ja auch okay. Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach und Gretel schon ein paar runde Fensterscheiben gegessen und brach sich eben eine neue aus. Da hörten sie eine feine Stimme, die von innen herausrief. Jetzt habe ich echt keine feine Stimme.
I'll be back. Aber das ist doch einer der klassischen Sätze, also nicht I'll be back, sondern der Märchen.
Was jetzt kommt.
Ja.
Ja, aber lustigerweise steht hier, Knuper, Knuper, Kneischen, wer knupert an meinem Häuschen? Und nicht Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen. So wie ich das kenne.
Ja, das kenne ich auch so.
Ja, aber
das ist halt die modernisierte Fassung, die ihr kennt. Und hier
ist, das vielleicht ein Hinweis darauf, dass es aus einer bestimmten Sprachregion kommt, Deutschland?
Ja, irgendwo wahrscheinlich in der Nähe von Göttingen, Hannover und so weiter, wo die Grimms rumgehangen sind.
Okay. Hänsel und Gretel, Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten, und gleich darauf sahen sie aus der Türe eine kleine, steinalte Frau schleichen.
Okay, jetzt was fehlt in der Originalfassung, weil wir es gerade schon von Knusper Knäuschen hatten? Wie antworten die Kinder eigentlich? Weil hier antworten sie gar nicht.
Ach, der Wind, der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
Genau, ja. Jungs, ihr kriegt ein lachendes Gesicht ins Aufgaben.
Ja, bleib ich jetzt aber auch nicht, aber ich habe ja auch vorgelesen.
Aber das finde ich doch mal ein schönes Detail. Also die kommen irgendwo hin, da steht irgendwie ein Haus aus Backwaren. Denkt man sich, alles klar, lass anfangen, essen. Dann kommt eine Stimme aus dem Haus, die einen Spruch sagt. Sie antworten in der späteren Fassung noch spontan. Aber dann, als sich noch ein Mensch dazu ergibt, dann drehen sie komplett am Rad.
Ja. Ist ja kein Mensch, eine Hexe.
Ist ja eine, nee, ist eine steinalte,
eine kleine, steinalte
kleine
Frau.
Alte Stadtfrau. Ist ja noch nicht gesagt, dass eine Hexe ist.
Okay, schon. Aber apropos ein Haus komplett aus Backwaren. Wart ihr schon mal in dieser, gibt es überhaupt noch diese Backwaren-Disco da?
Was? Backwaren. Ich war früher mit der Backwaren in Köln, in der kleinen Buggy, wie sie immer hieß.
Ja. Nee, aber da in der Nähe von der Schaubühne gab es, also mindestens in den 90er, wirklich eine Disco, wo so der Backmann ganz dick über der Tanzfläche thronte und wo so ein bisschen.
Naja, dick war er ja nicht.
Ja, nee, aber großes Bild halt, ne?
Ach so.
Und alles in weiß und so und da. Echt? Ja.
Nee. War einmal nett in der kleinen Buggy, kann ich mich dran erinnern. Also, okay, also war selten nüchtern, aber ja, okay. Sie wackelte mit dem Kopf und sagte, ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr sollt's gut haben. Fasst beide an der Hand und führt sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse, und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet, da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären im Himmel.
Ich merke gerade, dass ich ziemlich Hunger habe.
Ja. Die Alte aber war eine böse Hexe. Die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brothäuslein gebaut. Wenn eins in ihre Gewalt kam, dann machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr Festtag. Das wird mir gerade ein bisschen schlecht, aber ich habe auch keinen Hunger mehr. Da war sie nun echt froh, wie es Hänsel und Gretel... Recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Frühe, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein, und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und gedachte, das wird ein guter Bissen für dich sein.
Aber es scheint damals schon relativ viel so Kinderaussätze gegeben zu haben, wenn das eine Ernährungsgrundlage für ältere Frauen war, Brothäuser beizustellen und zu warten, bis ausgesetzte Kinder vorbeikommen. Aber
guck mal, das ist doch eigentlich, also würdest du das heutzutage erfinden, dieses Märchen, dann könnte es nichts anderes sein als eine krasse Kritik an der Massentierhaltung und Fleischproduktion. Weil genauso wie wir...
Den Schritt habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Na, ich erkläre es euch. Genau, wir haben okay. Die Kritik am billigen Fleischkonsum ist ja, dass man dafür unglaublich viel... das ganze Tierfutter wird auf Feldern angebaut, auf denen man ja auch Vegetarier ernähren könnte.
Also oder alternativ
wir bauen ganz
Rapsöl für Autos anbauen.
Genau, also Mais, nehmen wir jetzt mal Mais, was viel in der Schweinesilage drin ist, da könnte man ja auch Popcorn draus machen oder so. Yeah. Und deshalb würden wir alle nicht so viel Fleisch essen, hätten wir viel mehr Ackerfläche, um uns fleischlos zu ernähren, und wir hätten weniger Hunger auf der Welt.
Ach so, und, aber was hat das jetzt mit der Hexe zu tun, dass sie Fleisch ist?
Weil sie Unmengen an Lebensmittel in die Konstruktion von Häusern setzt, um dann hin und wieder mal so ein Kind irgendwie zu grillen.
Und du meinst, das ist ökologisch sinnvoller, so zu leben als...
Nein, eben nicht. Die soll das Brot essen und an die Armen verteilen und die Kinder in Ruhe lassen.
Aber dann kannst du ja nirgendwo wohnen.
Die Hexe ist doch das Sinnbild für den modernen Fleischesser.
Hätte doch vorher ein Bier trinken sollen. Nee, aber jetzt...
Mit dem Bier wäre eine gute Idee gewesen.
Also, oder? Also.
Aber wir sind hier auf der Metaebene.
Ja, aber, Och. Och. Nö.
Esst ihr Fleisch?
Nö.
Ja.
Ja, deshalb.
Ja. Tonnenweise.
Selten Kinder,
ja. Also sie freute sich gerade über ihren Bissen, ihren Guten. Sie packte Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall, und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie.
Guck schon wieder Massentierhaltung.
Pass auf, steh auf und rief, steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser, geh in die Küche und koch gut zu essen, dort steckt dein Bruder im Stall, den will ich erst fett machen, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen, jetzt sollst du ihn füttern.
Jetzt da muss ich mal kurz sagen, ja? Ich war neulich im Saarland, und da werden ja tatsächlich alle Frauen mit das angesprochen.
Mhm. Ja.
Das ist ganz, ich ganz furchtbar.
Ich habe es auch nie verstanden damals mit dem Anschluss.
Ach, mit vom Saarland.
Ja, aber ist das in Köln und so nicht auch so?
Nö. Nee. Naja, es gibt diesen unbestimmten DAT-Artikel,
ja. aber das ist das gleiche,
kann im Saarland. Alles sein.
Ja, ist ja im Saarland auch so.
Sprachgeschichtlich
ist es schon, ja.
Aber der DAT-Artikel an sich ist erstmal unbestimmt.
Also, aber so das Ulrike, das ist brrr.
Das Ulrike, ja.
Ja, ja, also wirklich so das und das.
Ja, das stimmt schon, das geht auch in Richtung Eifel schon, das stimmt, das erinnere ich mich, dass das im Eifler Dialekt auch teilweise eben sehr häufig ist, dass Frauen dann dieses
Wirklich auch Frauen oder nur Mädchen sozusagen, Frauen. Also bei dieser komischen Unterscheidung zwischen
Da bin ich jetzt ehrlich jetzt überfragt, also so,
also konkret hoch bis Mitte 70?
Nee, doch, stimmt, also wenn ich jetzt so an meine Großmutter denke, so die auch so vom Land kam, deren Eltern hatten einen Hof und da wurden auch die älteren Tanten oder so mit das angesprochen.
Genau.
Also das Maria hat wieder und so weiter.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Vielleicht ist das aber, ich glaube.
Ja.
Ja, gut. Also fett soll er werden. Und sie soll da arbeiten, genau. Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte. Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen und alle Tage kam die Alte und sagte...
Krebsschalen?
Hänsel, Krebsschalen, ich war ja wo, mitten im Wald vor allen
Dingen. Ja.
Okay.
Kuchendach
und mitten im Wald und Krebsschalen im Wald, na gut. Kam das die Alte und sagte...
Leise Kritik an der Überflussgesellschaft.
1812, okay. Kam die Alte. Na gut, man könnte natürlich sagen, das ist eins, was aus der Aufklärungszeit stammt und wo sich nach 1789 halt oder zwischen 1789 und 1815 beziehungsweise zwischen 1789 und 1800 eben auch regional begrenzte Aufstände nach französischem Revolutionsvorbild gegeben hat.
Ja,
also dass man gesagt hat, ne, also dieses klassische Marie Antoinette, warum, wenn die Leute kein Brot haben, sollen sie doch bitte Kuchen essen. Das kannst du natürlich dann hier wiederfinden. Ne? Also dieses Überfluss beziehungsweise diese Kritik.
Ja, also wirklich, um mal nochmal kurz für 2,5 Minuten ernst zu sein, wir haben am Anfang diesen sozialkritischen Eingang, von wegen, die haben Hunger und können ihre Kinder nicht ernähren und jetzt kommt so als Gegenpol diese fiese Hexe in der Überflussgesellschaft, also so ein bisschen, finde ich, ist da schon was dran.
Aber so überflüssig scheint der Überfluss ja auch nicht zu sein, wenn Gretel nichts abbekommt.
Die muss viel arbeiten, dass sie nichts zu essen.
Nee, da steht ja, dass sie nichts als Krebsschaden bekommt.
Ja gut, aber da ist ja auch was dran.
Und es ist vor allem ja einfach Politik der Hexe sozusagen. Es ist nicht, weil sie nicht anders kann, sondern sie will nicht anders.
Ja, die genau. Hexe stellt sich strategisch sehr, sehr dumm an, muss man mal sagen, oder? Anstatt hier Gretel mit auf ihre Seite zu ziehen und zu sagen, das soll ein Hänsel sein und wir halte ich noch an meinem Fensterchen gütig.
Also ja, was ich als Waisenkind auch nicht aufschlagen.
Nein, aber was ich eher noch merkwürdig finde, ist der Nachhaltigkeitsgedanke, der Hexe offensichtlich komplett abgeht.
Ja, das ist.
Also gleichzeitig zum Beispiel dann zu sagen, also gut, sie scheint ja alt und etwas gebrechlich zu sein, aber sie könnte ja auch beide gleichzeitig füttern. Ne, dann, also den einen ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger, aber dann...
Sie hätte nicht ganz so früh die
Käfigsperren
brauchen und hätten sich gegenseitig gefüttert.
Naja, die hätte dann auch Gretel irgendwie dann vielleicht noch in der Not. Also erst Hänsel essen und dann irgendwie später halt nochmal Gretel.
Einwecken.
Genau.
Jetzt lest doch mal weiter.
Aha, okay.
Das geht nämlich jetzt.
Da gibt es nämlich eine Lösung
für euer Problem.
Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Das hatte ich schon gelesen. Wo bin ich jetzt? Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen und alle Tage kam die Alte und sagte, Hänsel, streck deine Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist. Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus. Da wunderte sich, dass er gar nicht zunehmen wollte.
Ich kenne das ja irgendwie mit einem Stöcklein.
Stöcklein kenne ich das auch, aber ich kenne das auch mit dem Knöchlein. Also ich glaube, ich habe sogar irgendwo mal in einem anderen Variante gehört, glaube ich auf einer Märchenplatte, dass es ein Hühnerknöchelchen war, was er rausgab.
Stimmt, ja, ich glaube, ja.
Hühnerknochen sind extrem dünn, ne?
Ja, genau, ja. Die sind ja ganz, ja gut, kommt aus Hühnern, aber sind schon relativ dünn.
Wir haben früher in der Schule, in der ich war, da gab es so eine Schulspeisung. Und immer wenn da halbes Hähnchen auf dem Programm stand, musste man dringend irgendwie im Einkaufszentrum einen Döner essen gehen, weil das waren echte Flugsaurier. Ach so, das, so, war, das, das so. Waren, da waren Knochen dran, da könnte ein Rind draufstehen. Ich weiß nicht, wo die her hatten. Ich meine, das war super billig, hat 3 Mark das Mittagessen gekostet. Also,
naja, wollen wir nicht wissen. Nee.
Der Tja. Döner ist aber billiger gewesen.
Nee. Der Döner hat aber
vegan. Hühner. Mhm. Nach 4 Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel: Sei flink, geh und trag Wasser herbei. Dein Brüderchen mag nun fett genug sein oder nicht. Morgen will ich es schlachten und sieden. Ich will derweil den Teig machen, dass wir auch dazu backen können. Das ist irgendwie Oberschenkel in Brotteig.
Nein, 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 Siedfleisch. Und zum ordentlichen Siedfleisch ein Stück Brot.
Ist was ist Siedfleisch? Siedfleisch.
Siedfleisch?
Gesottenes Fleisch.
Gesottenes Fleisch.
Einfach gekochtes oder wie?
Ja, ja, kochen, nee, sieden ist auf niedriger Temperatur, weil dann geht das Fleisch nicht kaputt, sondern wird schön zart.
Ja. Ja. Dann ging Gretel. Ja, klingt, also kann man mal so Eisbeine, klasse. Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Früh morgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen.
Aber alles mit traurigem Herzen.
Ja.
Das ist so.
Gib nun acht, bis es siedet, sagte die Hexe. Ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben. Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns doch lieber die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir zusammengestorben und müssten nun nicht das Herzleid tragen. Und ich müsste nicht selber das Wasser zum Tod meines lieben Bruders sieden. Du lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not.
Das ist auch... Dass die beten oder sowas, das hat man quasi nie in den Märchen. Also dass da so Gottesmotiv, das hat man bisher einmal,
ja,
oder?
Ja, das ist selten, ja.
Ja, weil es ja eher auch normal war. Also heutzutage ist ja, wenn man irgendwann ein Gebet einflechtet, also wenn man das eben liest, ein Gebet einzuflechten in so einen Text, dann ist es ja etwas so, wo nochmal ganz explizit drauf hingewiesen wird. Und das war ja früher, gehörte das ja eher so zum Alltag eben, das zu tun. Dann hast du, es wurde dann eher nochmal hervorgeholt, dieses Motiv, das hast du in vielen alten Büchern hervorgerufen, das Motiv, um diese Notlage nochmal zu verdeutlichen. Ja, also nochmal zu sagen, guck mal, es geht ihnen echt wirklich richtig scheiße.
Jetzt beten sie wirklich.
Naja, jetzt beten sie halt nochmal so außer der Reihe.
Also die gängige Erklärung, warum in Märchen so wenig Religion vorkommt, ist, weil man sagt, dass die Stoffe einfach älter sind als sozusagen
schwierig. Nee, das glaube ich nicht. Also nicht älter als die ältesten Überlieferungen oder Sagen, die man kennt, glaube ich, in der deutschen Sprache, sind 11. Jahrhundert, Walter von der Vogelweide vielleicht noch kurz davor.
Der war Anfang 12., aber ja. Es gibt schon vorher.
Es gibt schon vorher, aber die Sachen sind ja früher alle nur mündlich übertragen worden.
Richtig, und da das so, also da man ja bei den Märchen, also Stichwort Wladimir Propp, Märchenanalyse, für die nachgoogeln wollen. Da man bei den Märchen irgendwie rausgefunden hat, dass es da sozusagen Motive gibt, die mindestens europaweit, wenn nicht gar weltweit die gleichen sind, geht man davon aus, dass das ganz, ganz archaische Motive sind.
Aber meinst du nicht, dass das Ding im Laufe der Jahrhunderte gelungen wäre, noch ein bisschen Christentum einzubauen?
Ja, da hätte sich die Kirche, glaube ich, schon drum gekümmert. Wobei man halt auch sagen muss, dass es sich hier also von den Grimms her, um Aufzeichnungen handelt, die halt wirklich, oder beziehungsweise man weiß nicht, wie viel Religion sie rausgenommen haben aus den Originalaufzeichnungen. Die sind ja also häufig, was hier drin steht, ist ja alles mündlich überliefert. Also ja, auch den Grimms gegenüber mündlich überliefert. Ja. Und du findest halt tatsächlich in der Mythologie oder bei Fabelwesen, auch heute noch in verschiedenen Gebieten in Deutschland oder beziehungsweise gerade auch übrigens in der Nordsee oder sonstig, also im Norden, relativ viele Motive, die nichts mit Religion in dem Sinne zu tun haben. Also es gibt ganz viele Sagengestalten wie der Gonga oder wie andere Feuerteufel, die es vor allen Dingen im Süden sehr häufig gibt. Findest du ganz viele Gestalten, die nachts durch die Bäume hüpfen und die ja auf die Brust springen und so. Also die haben alle nichts mit Mythologie zu tun. Die kommen aus einem ganz alten archaischen Religionsbild. Ja, aber das sehe ich hier nicht. Weil es hier jetzt kein, also so Rumpelstilzchen würde ich sagen, ja.
Hier nicht. Hier ist Gott ja auch mit drin.
Ja.
Aber in den meisten Märchen hast du überhaupt keinen Bezug zur christlichen Religion, weil, und das ist so die Begründung, die Stoffe viel zu alt sind und eben gar nicht mit dem christlichen Thema zu tun haben. Nee,
häufig sind die halt parallel gelaufen. Also genauso wie, also die christliche Religion hat ja, oder Katholizismus hat ja alles vereinnahmt. Ja, also er hat verschiedene Elemente vereinnahmt auch, und das war ja seine große Stärke, einfach zu sagen, so, hey, ihr könnt so einen Teil eurer heidnischen Sachen behalten, aber dafür habt ihr eben jetzt nur noch einen Gott. Und er hat ja auch viele Elemente übernommen aus sogenannten heidnischen Religionen. Und normalerweise werden diese Figuren, und das ist teilweise so, dass die mittlerweile in der Religion vereinnahmt sind, dass sie dann eben auch in Prozessionen eingebaut sind. Also so wirklich heidnische Figuren, die in Prozessionen eine große Rolle spielen. Und aber hier, wie gesagt, in diesem Märchen hast du das halt nicht. Und hier kommt halt dieser Gottbezug eben, deswegen, wie gesagt, meine ich raus, einfach um nochmal zu sagen, so wie groß die Not der armen Kinder war. Also bis zu diesem Punkt jetzt ist es ja ein reines Mitleidsding irgendwie erstmal. Erst ausgesetzt, dann irgendwie von Häschern oder Häscherin gefangen, böse Hexe und so. Okay, da rief die Alte.
Das klingt mir relativ nachvollziehbar, weil irgendwie, egal, ja.
Okay, da rief die Alte. Also wir waren also dabei, dass sie jetzt irgendwie kochen und beten und so weiter. Erst beten, dann kochen. Da rief die Alte, Gretel, komm gleich mal hierher zum Backofen. Wie Gretel kam, sagte sie, guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen und wenn du es auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich hineinschieben. Da kannst du darin herumgehen und nachsehen. Was für ein Riesenofen.
Aber, und dann noch nach hinten, dann klopfst du mal kurz. Genau.
Wenn aber Gretel darin war, dann wollte sie zumachen und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie wollte sie auch aufessen. Das dachte die Böse. Schon durchdacht hier.
Aber dann hätte sie trotzdem das Kind auch, achso, sie muss ja noch in den Ofen reinpassen.
Muss ja einfach nur rein.
Nee, aber es muss weil ihr euch gerade so mit dem Ofen, habt ihr mal so einen richtigen Steinofen in einer Pizzeria gesehen? Na
ja, da ist schon groß, also da kann man schon drin rumlaufen, aber
ja, aber so ein Kind.
So ein Kind kann da drin rumlaufen, aber
ist halt ein bisschen heiß.
Es ist zu heiß, um reinzugehen einfach. Aber naja gut, es gibt noch größere Ofen, die du halt tatsächlich partiell beheizen kannst. Also wo du halt in einer Ecke dann nur Feuer machst und wo die Hitze dann, die steigt ja an der Seite hoch und die verteilt sich dann nicht in dem ganzen Ofen, sondern bleibt dann in dieser einen Ecke und du kannst tatsächlich quasi, theoretisch könntest du reingehen und ist zwar warm, aber es ist nicht, verbrennt jetzt nicht.
Begehbarer Ofen.
Ja, sowas hat man heute nicht mehr.
Ja. Zu Recht, weil ansonsten gibt es viel zu viele böse Hexen.
Genau, dann. Also das dachte sich die böse Hexe und darum hatte sie das Gretel gerufen. Gott gab es aber, gab es aber Gretel ein und sie sagte, das ist dieses Altdeutsche, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Gott gab es aber Gretel ein und sie sagte, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Zeig's mir zuerst, setz dich drauf und ich will dich hineinschieben.
Das finde ich jetzt, ganz kurz, so, dass Hänsel die ganze Zeit so ein kleiner Schlauer war, das war immer die ganze Zeit so, der ist halt clever, ne, und so. Dagegen, wenn sie mal einen hellen Gedanken hat, dann ist das sofort Gottes Eingabe. So, von alleine darfst du auch nicht drauf kommen.
Nö.
Dieser Gottesbezug wird in späteren Ausgaben gestrichen. Das scheint den Grimms auch aufgefallen zu sein.
Okay. Ja.
Also die darf in späteren Ausgaben
durchaus eine eigene Idee haben.
Cool. Okay. Also, ich will dich hineinschieben. Und die Alte setzte sich auf das Brett und weil sie leicht war, schob sie Gretel soweit sie konnte und dann machte sie geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Niegel vor. Da fing die Alte in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort und sie musste elendiglich verbrennen. Was für ein blödes Wort. Elendiglich verbrennen. Naja, so, verbrennen. Und Gretel lief zum Hänsel und machte ihm die Türchen auf und Hänsel sprang hinaus und sie küssten einander und waren froh. Das ganze Häuschen war voll mit Edelsteinen und Perlen, davon füllten sie ihre Taschen und gingen fort und fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich, als er sie wieder sah und er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit die Kinder fort waren und ward nun ein reicher Mann. Die Mutter aber war gestorben.
So, das ist jetzt nochmal so im letzten Absatz, muss man auch alles so zurechtdrehen.
Ja, das ist irgendwie, ich finde das auch so, das ist mir, also der letzte Satz halt, da bin ich jedes Mal irgendwie so hängen geblieben, so dieses lakonische,
die Mutter aber war gestorben.
Die Mutter aber war gestorben. Das war so irgendwie nach dem Motto, wenn man jetzt ein ganz schlechtes Drehbuch schreiben würde.
Ja, genau. Sowas, das ist genau das
Gefühl. Ah, scheiße, jetzt sind die zu Hause und der Vater und sie haben das Geld und so. Was machen wir denn mit der Mutter eigentlich? Hätte jetzt auch sagen können, ja, die Mutter war weggegangen oder die was auch immer. Aber da wird einfach so sang- und klanglos gesagt, die Mutter ist tot. Warum, wieso?
Na, Strafe hat Gottes. Sie,
ja, klar, gut, Strafe Gottes. Aber die Mutter war gestorben. Punkt. Also das fand ich schon,
ist Frauenbild jetzt, da drin. Das ist doch, also Frauenbild ist ein Thema, können wir gleich nochmal drauf kommen, aber rein von der Geschichte, also Struktur der Geschichte her, ist es doch einfach sozusagen die Gerechtigkeit.
Ja, aber die könnte auch wenigstens am Anfang der Geschichte schon mal husten oder sowas.
Nee, warum? Ist doch völlig egal, warum die stirbt, aber sie will die Kinder loswerden, damit sie selber genug zu fressen hat. Und die Einzige, die drauf geht, ist sie, weil sie so böse ist.
Ja, und die Hexe.
Die, genau.
Die muss ja auch.
Und damit, also innerhalb der Geschichte ist es logisch.
Ja, aber trotzdem fand ich halt diesen rangehangenen Halbsatz.
Ja,
das ist doch schon einfach sehr.
Nee, aber guck mal, das ist doch eigentlich, könnte es doch, und sie musste elendig verbrennen. Und danach ist doch wirklich, dann stimmt doch gar nichts mehr. Okay, Gretel lief zum Hänsel, okay, der Teil ist noch okay, sie küssten einander und waren froh. So, jetzt geht's los. Das ganze Haus war plötzlich voller Edelsteine und Perlen. Hey, whatever, warum plötzlich? Ja.
Du meinst, normalerweise ist in Brothäusern kein Depot mit Edelsteinen.
Nein, das wurde die ganze Zeit über nicht erwähnt.
Ja, weil die da gar nicht hin durften. Der eine saß im Hühnerstall, die andere war in der Küche.
Aber guck doch mal, wie das so plötzlich noch auf den letzten Satz oder auf den letzten drei Sätzen
nochmal zurecht konstruiert wird. Ja, da kann ich, glaube ich, noch mit leben irgendwie. Aber das ist irgendwie, das finde ich noch in Ordnung, weil so eine Hexe halt.
So, dann gehen sie aus dem, dann Taschen voll machen, gehen aus dem Haus, finden quasi sofort den Weg, noch in so einem Drittelsatz.
Kann man auch noch. Aufgefallen so. Und wurde in späteren Sachen geändert.
Der Vater freute sich, als er sie wieder sah. Bla. Er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren.
Und war ein reicher Mann.
Und war nun ein reicher Mann. Ist er dadurch ein reicher Mann geworden, dass sie mit vollen Taschen zurückgekommen sind? Oder ist er zwischenzeitlich. Ja, achso. Ich sage einfach, dass er zwischenzeitlich so. Ja, hat sich keinen Tag, glücklich. Und das, okay, gut. Nee. Und war nun ein. So, und er freut sich nicht, dass er so. Seine Kinder wieder hat, sondern weil er ein reicher Mann ist.
Nee, er freut sich auch, dass die Kinder da sind. Und das, aber das ist, das sind so ein paar Sachen, die halt merkwürdig sind. Das eine ist halt, wie gesagt, der Tod der Mutter. Und der zweite ist, dass der Vater sich auch nicht grämt, dass die Mutter tot ist, sondern sich freut, dass die Kinder wieder da sind. Und das dritte ist, dass der Vater ja jeglicher Bestrafung entgeht, sondern am Ende auch noch belohnt wird.
Das ist das Krasse. Also damit sind wir quasi wieder bei dem Frauenbild. Also der Vater ist zwar nach heutigen Maßstäben irgendwie, also wirklich das totale Weichei, weil er sich überhaupt nicht zu seiner Meinung bekennt und einfach alles macht, was ihm gesagt wird.
Man könnte eigentlich mal so Märchenfiguren ganz gut vor Gericht stellen. Also der hätte definitiv eine Mitschuld.
Ja. Ja. Aber du hast völlig recht. Also in dieser ersten Version haben wir zwei böse Frauen und ein kleines Mädchen, das nur dann selber handelt, wenn Gott ihm dabei hilft.
Das ist ja, wobei schon krass. Das Alter der Kinder ja nicht festgelegt ist. Also wie alt jetzt Gretel ist,
wir haben drei weibliche Figuren, von denen zwei definitiv böse sind und die andere Gott brauchen, um überhaupt handeln zu können. Ja. Das ist schon.
Ja, ja.
Das wird im Laufe der Edition ein bisschen geändert, weil dann haben wir die Stiefmutter, da gibt es eine bestimmte Art der Weiblichkeit, die schlecht ist. Und das Mädel darf dann selber, sagt man nicht mehr, aber Mädchen darf dann selber entscheiden, braucht der Gott nicht mehr dafür.
Also ob sie die Hexe in den Ofen
schicken. Genau. Also so ein bisschen gehen sie weg von ihrer totalen Frauenfeindlichkeit, aber
passt ja auch. Diese Hörigkeit bei den Kindern, die finde ich auch so extrem. So dieses erstmal mit in den Wald rennen, wenn er so, Kindereltern wollen uns im Wald aussetzen, also rennen wir ihnen mal tapfer hinterher.
Das war alles vor antiautoritärer Erziehung.
Und dann so, die alte Kuh sagt mir, ich soll meinen eigenen Bruder messen, damit er geschlachtet werden kann.
Es wird ja nichts über das Alter der Kinder verraten, also ganz in dem Falle nicht von Gretel. Aber es stimmt schon irgendwie, ich meine, die Bräsigkeit irgendwie auch von Hänsel teilweise, halt einerseits so klug zu sein, zu sagen so, hey, unsere Eltern wollen uns irgendwie loswerden, na, den schlage ich aber ein Schnippchen, indem ich halt entweder jetzt Kiesel oder Brot oder was auch immer auf den Weg
streue.
Indem ich einfach immer wiederkomme. Aber wie gesagt, dann irgendwie, und auch dann hat er wieder so einen hellen Moment, wo er dann diesen Suppenknochen oder diesen Knochen halt oder Ast oder was auch immer aus dem Fenster oder aus seinem Käfig raushält und damit die Alte das irgendwie nicht merkt, dann hat er schon so ein paar helle Momente, aber dann ist er dann wieder halt, wie gesagt, beide dann irgendwie zusammengefasst wieder total dämlich, wenn sie dann im Wald rumsitzen und auch, dass sie, wie du richtig sagst, irgendwie erst sich dann total verirren, dann dieses Häuschen finden, aber dann so zack den Weg zurück wieder finden, finde ich auch ein bisschen strange.
Deshalb, also das Lustige ist ja, dass dann in den ganzen späteren Bearbeitungen genau eure Kritikpunkte ein bisschen abgemildert werden. Also du hast dann die Begründung, warum sie im Wald sitzen, du hast etwas mehr Eigenständigkeit. Es wird viel stärker auserzählt, dass die Hexe total blind ist, damit es besser zu motivieren ist, dass sie nachher in den Ofen fällt. Und sie finden auch nicht sofort nach Hause, sondern sie brauchen die Hilfe der weißen Taube, die vorher mal angeblich auf dem Dach gesessen ist. Das ist den Grimms als ausgebildete Literaturwissenschaftler schon aufgefallen. Das Lustige ist nur, dass die Leute das damals so nicht erzählt haben, dass also sozusagen die logische Stringenz der Geschichte für den Märchenerzähler offenbar gar nicht so wichtig war, dass es da so um andere Sachen gehen musste.
Nein, das war nie wichtig. Also bei Überlieferungen oder bei mündlichen Überlieferungen hast du ja schon, das kennt ja jeder, du brauchst nur mal stille Post spielen auf einer Party, gibt es ja schon dieses Problem, was hast du vorne gesagt, was kommt hinten an? Und dass du bei einer mündlichen Überlieferung auch immer Teile veränderst, die dir nicht gefallen oder die besonders gut gefallen, ist ja menschlich, ist ja logisch. Ja
klar, aber das heißt also eigentlich, also können wir uns natürlich stundenlang über unlogische Momente aufregen, aber die sind ja sozusagen für das Märchen völlig egal. Also das Spannende und das für die Hörer Interessante am Märchen liegt nicht in der Logik der Geschichte.
Nee, liegt wahrscheinlich eher darin, dass du halt irgendwie ein Ehepaar hast, was zwei Kinder hat und die aussetzen will, weil sie nichts zu essen haben und die Kinder aber sich auf ihre Art und Weise durchs Leben dann schlagen. Und,
um auf ein aktuelles Thema zu kommen, letztlich mit zivilem Ungehorsam.
Ja.
Sie halten sich nicht an die Autorität, der Eltern, die ihnen sagt, bleibt im Wald.
Ja, das ist aber so.
Das ist ja. Also sozusagen aus der bürgerlichen Epoche.
Na wie gut, dann sind wir ja gerade fertig geworden.
Ja, weil jetzt der Rechner abstürzt.
Ja, genau. Wie, ist der Akku leer oder was?
Nee, der spinnt manchmal da.
Nein, aber das ist ja genau der Punkt, wie du den richtig sagst, also ziviler Ungehorsam. Und das ist ja etwas, was einerseits damals in die Zeit ja durchaus hineinpasst. Also wir haben gesagt, die erste zur Drucklegung von 1812 ist. Und wir halt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann können wir schon sagen, dass die jetzt mal so aus der Lamming raus, die Überlieferung sehr stark geprägt ist von den letzten 20 Jahren davor, wo ziviler Ungehorsam ja eine relativ große Rolle gespielt hat oder zumindest ein gewissen politischer Ungehorsam auch eine gewisse Rolle gespielt hat und sich bestimmte Dinge aufgelöst haben. Von daher aber das Kinderbild, wenn du das, also Kinder, wie sie zu gehorchen haben, spielen ja dann später dann auch wieder in anderen Romanen irgendwie eine große Rolle. Mir fällt gerade in dem Zusammenhang auch die Nummer ein von Stevenson, die Schatzinsel. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gelesen habt. Sollte man mal tun, ist übrigens auch heute noch ein wirklich lesenswertes Buch. Da gibt es ja dieses Motiv der Entführung und des Ungehorsams von diesem 12-Jährigen oder was auch immer, wie alt, ich komme jetzt nicht genau drauf, Jungen, der da irgendwie halt von diesem Kapitän entführt wird, weil, ach, da komplizierte Hintergrundgeschichte jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall geht es ja dann auch um Meuterei und all diese ganzen Geschichten. Und das finde ich halt insofern spannend, wenn du das sagst, irgendwie halt, dass Kinder, also ich nehme mir an, die sind so im Alter zwischen 4 und 8 oder irgendwie sowas in dem Dreh rum, auf jeden Fall noch zu jung, um richtig zu arbeiten, weil sonst könnten sie ja offensichtlich ein wichtiger Bestandteil von so einem kleinen Hof sein, dass die halt dann tatsächlich so eine Form von Ungehorsam an den Tag legen.
Also kurzer Nebensatz, die psychologische Deutung dieses Märchens sieht da eine Coming-of-Age-Geschichte drin, also Pubertät, Selbstständigkeit und so weiter. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, okay. Sehe ich auch nicht selber ganz so, aber das Spannende an diesem Ungehorsam, den sie hier leisten, ist, dass sie nicht einfach sinnlos rebellieren gegen alles so, sondern dass sie an dem Punkt Ungehorsam leisten, wo sie eine Chance haben, irgendwie was zu ändern.
Wo es um Leben und Tod geht.
Genau, also wenn sie existenziell bedroht sind, schaffen sie es sich, gegen die Autorität aufzulehnen. Während sie sozusagen, solange die Autorität da ist.
Ja, aber spannenderweise wollen sie wieder zurück zur Autorität. Also es wäre jetzt ein Auflehnen.
Ja, das ist ja das Dilemma, der Bürgerkinder. So, das ist ja quasi die Geschichte der Grünen in kurz.
Die Geschichte der Grünen in kurz, okay.
Das will ich jetzt. Und die Piraten haben das innerhalb von 3 Monaten hingekriegt.
So. Ja, okay.
Ich wusste auch, dass du auf das Thema kommst.
okay, ja, gut. Also so eine, weiß nicht.
Nein, du hast natürlich recht, das ist hier ein bisschen komisch, dass sie da immer wieder hin zurück wollen. Meine, einerseits haben wir diesen angeblich liebenden Vater und wieder andererseits, wo sollen sie denn anders hin?
Ja klar, wo sollen sie anders hin? Auf der anderen Seite haben sie 2-mal gehört, dass die Mutter irgendwie gesagt hat, so, komm, schick sie in den Wald, lass sie von Tieren fressen.
Also sie haben sich doch durchaus bewiesen, als können sie sich als Selbstversorger
sozusagen. Ja, sie hätten jetzt ja auch in dem Brothäuschen bleiben können.
Ja, eben.
Ne? Hätten jetzt sagen können, so Hexe ist verbrannt und wir leben jetzt und hier in dem Brothäuschen.
Mama und Papa sind doof und
genau. Außerdem muss ja dann noch offensichtlich ein
ziemlicher aber das wäre ja, das wäre
Zufluss
auf der anderen
an Flusskrebsen
Seite. Auf der anderen haben. Seite, man darf ja da, wir sind ja in der Metaebene, darf man da die andere Metaebene nicht vergessen, weil das hätte ja bedeutet quasi die, also es wäre Demokratie gewesen. Also zu sagen, so selbstbestimmt zu sagen, wir gehen nicht zurück zu unserem, in Anführungsstrichen, Herrn oder so, sondern wir gründen unsere eigene Kommune oder was auch immer. Wir
das
gründen
wäre nicht Demokratie, das wäre Kommunismus.
Kommunismus, Entschuldigung.
Stimmt, ja, da konnte sich ja auch jeder nehmen, was er wollte.
Nein, das schlimm. Also Kommunismus gab es ja 1812 in dem Sinne ja noch nicht. Von daher ist es dann vielleicht doch, aber Demokratie in dem Sinne auch nicht. Also nicht den Begriff, aber
die Ideen gab es
beide. Aber tatsächlich halt, also wenn Sie jetzt im Ende des Märchens, man muss immer die Subebene natürlich noch sehen, die daran miterzählt wird.
Natürlich gab es Demokratie 1776, USA.
1776, ja genau, doch, das ist demokratisch, nicht kommunistisch. Weil die Gründung quasi eines eigenen Lebensbereiches, den Sie gemacht hätten, wenn Sie jetzt quasi das Brothäuschen okkupiert hätten und da geblieben wären und sich unabhängig gemacht hätten, das hat ja schon eine massive politische Aussage.
Ja klar, das war die Zerstörung der alten Ordnung.
Genau,
die
Zerstörung der alten Ordnung, beziehungsweise weil die alte Ordnung halt zu Teilen nicht gut zu ihnen war, gründen sie jetzt ihre eigene. Und das ist ja so, das darf man bei den Märchen, diese politischen Subtexte darf man tatsächlich nicht so ganz unterschlagen. Weil diese Märchen ja nicht nur Kindern erzählt wurden, sondern weil die
fast gar nicht
in größerem Kreis erzählt wurden. Und da haben sollte, und weil man ja nicht offen gesagt hat, geh raus und stürz den König, weil dafür war Kopf ab, ne, konnte man eben bestimmte Botschaften in anderen Texten verstecken. Hm. Unter anderem eben auch in Märchen oder ganz stark vor allen Dingen in Fabeln. Ne? Man hat Fabeln genommen, um eben, also Hase und Igel zum Beispiel, also diese ganzen alten Fabelgeschichten, die es gibt, die hat man benutzt, um eben eine politische, also auch einen politischen Hintergrundtext da zu verarbeiten. Und das könnte ich jetzt hier, also ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte das hier, man könnte es reininterpretieren, zu sagen, wenn Hänsel und Gretel tatsächlich in dem Brothaus geblieben wären, dann hätte das, wie gesagt, diese Ablösung, wie gesagt, immer das aufs Erscheinungsdatum 1812 achten, hätte das eine Ablösung von der alten Ordnung bedeutet. Und wir gründen jetzt unsere neue Ordnung. Und das müssen wir alle so machen.
Und das stimmt, also was mir gerade einfällt, also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja mehrere so eine Märchen, wo Autoritäten massiv in Frage gestellt wurden. Am Ende wird in irgendeiner Form die Ordnung immer wiederhergestellt. Weißt du, ich weiß nicht mehr, welches war das Märchen, wo der Soldat rausfliegt aus dem Sold, das blaue Licht.
Ja, das blaue Licht war das,
genau. Da wird zwar der König, weil der so böse zu dem Soldaten ist, irgendwie abgeschafft, aber nachher wird dann eben der Soldat König, genau. Also die Ordnung an sich bleibt.
Und eigentlich ja sogar noch ein größeres Asch.
Also es gibt ja dann eigentlich immer nur so Korrektiven. Da drin. Also genau, in dem Moment, dass der Soldat eben sagt, dass du einen bösen König hast, aber es gibt dann einen guten Soldaten oder was auch immer und der ersetzt dann eben irgendwann den bösen König. Oder
selber der böse
klassische, König. Klassische auch Dornröschen-Geschichte. Ne?
Letzte Märchen schon.
Dornröschen, die eine schickt die andere halt in den 100-jährigen Schlaf und so weiter und dann.
Aber als Vergleich 3.
Der tausendjährige
Schlaf.
Ich hätte überhört.
Schlaf, ihr werdet nicht mehr wach werden. Nein, aber das ist ja genau das gleiche Motiv. Du hast immer wieder dieses also Reformmotiv allerhöchstens, eher halt so dieses, wir müssen jetzt halt so quasi, das System ist gut, aber wir müssen jetzt eine schlechte Zeit abwettern, bis wieder jemand kommt,
genau, der
gut
ist.
Ja, aber eigentlich ist das doch wahrscheinlich, weil sie sich nicht mehr vorstellen konnten, oder? Also ich meine so ein komplett alternatives, wobei das ja eigentlich lustig ist, sie sind ja schon im Schlaraffenland und verlassen es trotzdem wieder.
Ja, weil das Schlaraffenland aber keine weltliche Ordnung ist, das ist kein Zustand, der dauerhaft funktioniert.
Könnte man jetzt, wenn man katholisch argumentieren würde, könnte man halt sagen, Schlaraffenland gleich Paradies, also sie haben sich ja im Paradies erobert und daran und bleibt
Paradies
man ja
ist
nicht.
Aber
und
das nicht Paradies ist,
genau, das Paradies ist nicht im Diesseits und das darf man nicht in dem Sinne behalten, sondern man muss es dann eben wieder verlassen. Aber es ist ja in dem Sinne war eher eine Vorhölle als ein Paradies.
Na ja, richtig. Nachdem die böse Hexe weg war?
Ja, aber trotzdem die Erinnerungen, die Traumata.
Naja. Also das war jetzt kein göttliches Paradies, sondern es war ja Gott sogar, der
meine quasi Perversion des Paradieses war es.
Ja, also quasi nur ein Lockmittel für ein Paradies und dass du quasi so ein Honeypot, ne, das so rein, in den du reintrittst und letztendlich aber auch ganz was anderes dafür kriegst. Ärger. Und dann könnte man tatsächlich, wenn jetzt die Hexe nicht eine Hexe wäre, sondern eine männliche Gestalt, böser Zauberer oder so wäre, dann hätte man diesen klassischen, weil Gott sich ja dann irgendwann einmischt, ne, hätte man den klassischen Himmel-Hölle-Kampf gehabt.
Komischerweise sind aber die bösen Figuren in Märchen fast immer Frauen.
Ja, ne, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Warum? Was geht?
Weil es geht. Genau. Weil es geht. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie ein Märchen gibt, das irgendwo. Nee. In Sagen ist es halt anders, aber.
Na doch, bei das blaue Licht, da ist es schon. Da gibt es auch noch eine ganz böse Frau, ne? Aber eigentlich ist ja der Soldat der böse.
Das ist der Soldat, der richtig böse. Stimmt, da gibt es wenigstens böse Männer. Und hier haben wir wenigstens eine Editionsgeschichte, wo irgendwann es eine selbstständig handelnde Frau gibt, nämlich Gretel.
Ja, aber ein Märchen, naja, ein Märchen ist es halt zwiegespalten. Du hast halt immer so dieses einerseits die böse Stiefmutter, andererseits halt die das arme kleine Mädchen, so Aschenbrödel oder sonstige Sachen. Also es gibt ja nicht nur böse Frauen da drin. Aber häufig sind die Bösen die Frauen, das stimmt.
Na, aber hier sind alle Volljährigen sind böse. Schon auffällig.
Ja, das Komische ist nur, dass der Vater, also wir stellen fest, dass der Vater irgendwie auch ein schlechter Mensch ist, weil er irgendwie sich für das Wohl seiner Kinder nicht durchsetzen kann, aber innerhalb der Geschichte wird er von den Kindern immer als gut empfunden.
Ja, er wird ja auch, wie gesagt,
nicht bestraft. Er wird ja auch so bezeichnet.
Ich meine, klar, das können wir jetzt wieder auf die politische Ebene bringen, dass wir nachher die Ordnung wiederherstellen müssen, aber so ein bisschen schräg ist das Geschlechterbild da drin schon. Um es mal vorsichtig zu formulieren.
Beim Wolf und die sieben Geißlein, da gibt es nur böse Wölfe, männliche und der Rest und die Mutter ist weiblich.
Stimmt, auch bei Rotkäppchen.
Bei Rotkäppchen auch.
Ja. Rotkäppchen auch.
Das stimmt.
Rotkäppchen.
Also es gibt schon.
Ja, also es gibt die schon, wobei ich gar nicht weiß, Rotkäppchen zu den Grimms-Märchen? Oder ist das eine eigene Überlieferung?
Ich glaube, das ist auch ein
Grimms-Märchen. Ja, muss man machen, oder?
Da der Rechner gerade abgestürzt ist, kann ich das nicht rausfinden.
Nein, aber tatsächlich ist aber die Frage, warum irgendwie in diesen Märchen die Frauen immer die böse Rolle spielen, während das in Fabeln ja häufig anders ist. Also du hast ja dann männliche Tiere in Fabeln, die bösen Rollen auch übernehmen. Das ist schon spannend. Also das wüsste ich jetzt auch nicht. Da müsste man irgendwie, hallo, jemand da, der Gender Studies macht mit Märchen. Lanchi, hörst du zu? Aber das ist schon, wie gesagt, eine spannende Frage. Wobei das Lustige ja auch ist, was könnte man dann wieder ein bisschen umdrehen, dass es zumindest in dem Fall jetzt, in diesem oder auch in dem fast allen Fällen, wo es eine böse Stiefmutter gibt, also bei Dornröschen oder bei Schneewittchen oder bei anderen, also zumindest bei diesen dreien jetzt mal als Beispiel genommen, dass es immer die böse Stiefmutter gibt und dass diese Stiefmutter ja im Prinzip eine männliche Rolle übernimmt. Also die Vaterfiguren in diesen Märchen sind extrem schwach. Also entweder sind sie verstorben, weil sie sind gar nicht mehr existent, oder sie sind extrem schwach und wie in dir her. Und die Stiefmutter tritt quasi oder übernimmt quasi die männlichen Qualitäten, weil der Mann an sich zu schwach ist.
Stimmt, ja. Also es entspricht auch nicht wirklich dem gängigen patriarchalen Bild, dass sich die Männer da immer so von diesen bösen Frauenfiguren so vorführen lassen.
Vielleicht liegt es ja einfach daran, dass das wurden die Geschichten nicht eher von Märchenerzählerinnen erzählt, dass die von Frauen weitergetragen worden sind und dass darum auch dementsprechend die handelnden Personen sozusagen tendenziell eher Frauen sind?
Vielleicht hat das, glaube ich, eher was damit zu tun, als dass die Rollenverteilung zum damaligen Zeitpunkt ja noch viel klarer war. Und eine Frau, die quasi die Rolle eines Mannes übernommen hat, das war per se ja schon mal etwas, was man nicht gerne gesehen hat.
Ja, was aber oft gar nicht anders ging, wenn der Mann dann mal tot war, ne?
Genau, aber dann gibt es halt, wie gesagt, diese Figur. Deswegen hat man das ja auch dann nachher auch bei Hänsel und Gretel, nehme ich mal an, dann umgearbeitet, dass es eben nicht mehr die Mutter, sondern die Stiefmutter war. Dass eben die böse Stiefmutter eben, also dieses von außen reinkommende Element, das nichts mit der Familie oder der heilen Welt der Familie zu tun hat, dass die dann eben so den Part des Bösen spielt. Also das ist so eine doppelte, also von außen reingekommen einerseits, also wie so eine Invasionstruppe quasi in das heile Familienland eingewandert.
Wobei den beiden steht die Schwiegermutter jetzt ja in der Variante noch bevor, sozusagen, die Stiefmutter.
Genau, die kommt ja noch.
Die muss erst kommen.
Die käme jetzt noch, ja, im zweiten Teil.
Genau. Hänsel und Gretel, diesmal wird zurückgebröselt.
Zurückgebröselt.
Das ist doch schön.
Back in the Wood Reloaded oder so. Back in the Wood 2.0.
Ihr Lieben, wir haben krass überzogen heute, was ich ganz toll finde.
Ja, haben wir.
Oh. Was, ja, gut. Und super. Wir haben es geschafft.
So krass war es auch gar nicht.
Aber 10 Minuten oder so?
Ja.
ist ja auch okay, aber ich finde es krass, dass wir Hänsel und Gretel geschafft haben, komplett ohne auf Otto zu kommen.
Auf Otto?
Ja, Otto Walkes hat wunderbare Hänsel und Gretel-Versionen.
Ach so, ja, ja.
Ich kenne die gar nicht.
Ja, du kommst aus dem Osten.
Ja, aber ich kenne eigentlich, ich dachte, ich kannte alles von Otto.
Tja, da haben wir wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle.
Ja, genau, das war das erste Mal so, dass wir nicht nur einen Gast hatten, sondern auch thematisch Ahnung.
Genau, durch den Gast. Ja, danke Don Daimon.
Ja, danke euch beiden.
Großartig. Und wir danken auch noch.
Ich weiß gar nicht, ob er so ganz dringend erwähnt haben möchte, dem Studiosteller.
Genau, der uns hier in die Meta-Ebene gelassen hat.
Genau, genau. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal machen, so mit Gästen oder nicht, oder ob das jetzt eine einmalige Sache bleibt. Das ist schon ein bisschen aufwendiger als sonst. Aber wahrscheinlich werden sich das erstmal die Leute nicht so extrem über die Tonqualität beschweren, wie sonst immer.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal,
oder? Schlaf gut, ihr lieben Kinder.
Winke, genau. Winke.
Schlaf gut.